gibt so einen Spruch, der ist nicht mal witzig, ein Spruch vom Leben, das kein Ponyhof sei. Ein Spruch, der mittlerweile zu einem der beliebtesten Zitate, vor allem bei jungen Erwachsenen geworden ist. Ein Spruch, der durchaus als infantile Verlängerung eines Humors gelten kann, in dem die verbissene Drohung gegen all jene schon angelegt ist, die nach dem Gutdünken der Zeitgeister als untauglich und als zu weich gelten, als zu weich für dieses Leben. Wer sich aber das gute Leben bloß als Ponyhof vorstellen kann, kann man da einwenden, der lässt selbst keinen Zweifel daran, wie es um seine eigene geistige Tauglichkeit bestellt ist. Weil das richtige Leben kein Ponyhof sein soll, gilt es aber doch hier und da ein bisschen Dampf abzulassen. Und demnach sollen dann die Karnevalstage dafür sorgen, sich endlich einmal alle inneren und äußeren Zwänge entledigen zu können und so richtig die Sau rauszulassen. Und das nicht nur in den allseits bekannten Hochburgen. Nicht nur da lässt sich beobachten, wie jede Regung von spontaner Freundlichkeit und distanzierter Zwangslosigkeit mit dumpfer Bierseligkeit und einer Mobilmachung erstickt wird. Ob man das nun Fasching nennt, Fastnach oder Karneval, macht bei all den traditionellen Differenzen solcher Veranstaltungen nur einen ganz kleinen Unterschied aus. Denn der Hang zur Selbstabstumpfung, der kommt im Karneval als liederlichster Form des Lachens auf Kosten anderer zur Geltung, weswegen an solcherlei Veranstaltungen und dem, was dort als Humor verstanden wird, überhaupt nichts zu retten ist. Und dennoch gibt es Leute, die sich den Fasching der Gegenwart als Umkehrung geschichtlicher Hierarchien zurechtschustern, in denen all die vom Leben Betrogenen wenigstens für kurze Zeit zum Lachen kommen können oder die stattfindenden Karnevalsumzüge gar als Vorboten eines subversiven Spektakels interpretieren, eines Spektakels, an dem sich positiv anknüpfen lässt. Wer der Meinung ist, hat nicht alle Bonbons in der Tüte.
Halle! Halle!
Was verbindet Mensch mit Karneval? Uniformfetischismus, gezwungene und organisierte Fröhlichkeit, Saufgelage. Eben.
Halle! Halle!
Wenn Mensch versucht, rauszubekommen, woher diese Kultur kommt, wird immer auf irgendetwas Heidnisches und die Geschichte der Karnevalsvereine gedeutet. Weniger bekannt ist, dass Karneval auch einen sozialen Hintergrund hat. Im Mittelalter war es üblich, zum Ende der Ernte Knechte, Mägde und Handwerksgesellen zu entlassen. Deshalb war es für die Betroffenen notwendig zu betteln. Da sie von ihren zukünftigen Arbeitgebern nicht erkannt werden wollten, zogen sie Masken an. Wenn das Ende dieser schwierigen Zeit nahte, wurde dies von den Überlebenden ausgiebig gefeiert. Es kam zu nächtlichen Umzügen, die auch gerne zu Raubzügen bei den Reicheren genutzt wurden. Auch hier halfen die Masken. Die Obrigkeit reagierte immer wieder mit Vermummungsverbot, was sich aber nicht durchsetzen ließ. Und nach dem Motto, was du nicht verhindern kannst, musst du tot umarmen, wurden Anfang des 19. Jahrhunderts die heute sogenannten traditionellen Karnevalsvereine gegründet. Die Umzüge wurden von der Nacht auf den Tag verlegt. Mitlaufen durfte nur, wer auch Mitglied in einem Verein war. Der Rest sollte zusehen. Und damit das auch für das Gemeindevolk attraktiv war, wurden mancherorts noch Kleinigkeiten ins Publikum geworfen. Um das Volk von den nächtlichen Umzügen abzuhalten, wurden abends von den Vereinen große Veranstaltungen organisiert. Eben jene Sitzung, die wir heute noch im Fernsehen bewundern dürfen. Es gab zwar daneben auch noch teils nächtliche Umzüge, diese fielen aber mit der verlorenen Revolution von 1848 auch der dann einsetzenden Repression zum Opfer. Dieser staatstragende Karneval führte dann auch zum Beispiel dazu, dass im Faschismus antisemitische Witze sehr stark vertreten waren, was im ach so toleranten Köln zum Beispiel nicht so gerne gehört wird. Diese Staatskonformität zeigte sich dann auch 1991, als George Bush Senior amerikanisches Militär in den Irak einmarschieren ließ. Daraufhin beschwerte sich die Polizei. Sie könne nicht die öffentlichen Gebäude wegen dem Krieg mehr bewachen und gleichzeitig auch noch mehr Dienst machen wegen Karneval. Daraufhin bliesen die deutschen Karnevalsvereine den Karneval 1991 kurzerhand ab, mit der Begründung, im Krieg könne nicht gefeiert werden. Beim Jugoslawienkrieg war das dann schon wieder gänzlich vergessen. In Köln nutzte die 1991 erstarkte Antikriegsbewegung den nun frei gewordenen Rosenmontag und rief an diesem Tag auf der Strecke des Rosenmontagszuges zur Demonstration auf. Dies wollte das Fußvolk der Karnevalsvereine nicht auf sich sitzen lassen, was zu einer interessanten Mischung führte. Infolge dieser Ereignisse fingen einige Menschen in Köln an, die Geschichte des Karnevals neu zu erforschen und als Ergebnis gibt es seitdem an Karnevalssamstag in Köln wieder einen nächtlichen Umzug, der immer unter einem aktuellen politischen Thema steht. was wieder bei der heutigen Obrigkeit nicht auf Gegenliebe stößt. Was am heutigen üblichen Karneval zu kritisieren ist, braucht wohl nicht weiter ausgebreitet zu werden.
Halle! Halle!
Wir bleiben noch ein bisschen beim Karneval, beim Fasching, bei der Fastnacht oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Denn in der Tat finden sich nicht ganz so unrecht historische Rekonstruktionen des Karnevals als so eine eher antiautoritäre Veranstaltung. Die finden sich zum Beispiel beim sowjetischen Literaturwissenschaftler Michael Beachtin. Beachtin ging es allerdings weniger um die ritualisierte Form des Karnevals, sondern um die selbstbewusste Sichtbarmachung eines tatsächlich dahinvegetierenden gesellschaftlichen Bodensatzes. Ein Bodensatz, der sich im positiven Bezug auf den Schmutz und die Hässlichkeit, die ihn umgab, sowie im Lachen über die Autoritäten, die für all das verantwortlich waren, dargestellt hat. Beachtin deckte die Elemente einer Lachkultur auf, die eng mit dem Karneval verbunden waren, und die den damaligen Herrschern mit dem gesellschaftlich ausgeschlossenen Anderen, mit dem Schmutzigen, mit dem Geächteten, tatsächlich auf eine doch recht seltsame, unkonventionelle Art und Weise konfrontierten. Zu dieser Zeit schien der Karneval tatsächlich eine reale Außerkraftsetzung der herrschenden Ordnung zu sein. Und na klar, das Lachen in einer Zeit einzufordern, in der es noch weniger als heute zu lachen gab, kann durchaus wohlwollend als subversiv gedeutet werden. Doch spätestens seit der Universalisierung der Kulturindustrie in Gestalt von ständig vereinnahmender guter Laune, bei der jeder mitzutun hat, gilt gerade für den deutschen Fasching, was bereits Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung formuliert haben. Dass nämlich die Menschen um keinen Preis zu dem Ihren kommen und daran gerade sollen sie lachend ihr Genüge haben. Gerade die Nazis in Deutschland erkannten schon früh, wie sehr der Karneval gar nicht mehr von außen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie diszipliniert werden müsste, sondern die Gleichschaltung schon in ihm angelegt war. Und das, obwohl es eine anfängliche Skepsis der Nazis gab gegenüber den unterschiedlichen Traditionen des Karnevals. Sie befürchteten, dass der Karneval ein Widerspruch sei, eine Verhöhnung der nationalsozialistischen Bewegung. Doch schon bald gab es eine Begeisterung für den Karneval von Seiten der Nationalsozialisten, weil schon früh jene anderen Elemente des Karnevals erkannt wurden, die der Nazi-Ideologie verwandt waren. Gerade der im Karneval angelegte Hang zum Lachen über vermeintlich altbackene Institutionen waren seit jeher auch die tragenden Impulse nationalsozialistischer Ideologie. Schließlich waren auch die Nazis alles andere als selbst nur konservative Bürgerliche, sondern sahen sich mindestens zu gleichen Teilen als antibürgerliche, antikonservative Revolutionäre. Nur vor diesem Hintergrund lässt sich der repressive Kern der oft als Zeichen von Subversivität und Anarchie missverstandene Konventionsverachtung des deutschen Karnevals begreifen. Eine Konventionsverachtung, die diesen mit dem Nationalsozialismus bei näherer Betrachtung so eng verbindet. In ihrem Hohn über die alten, die verklemmten Autoritäten, die im Namen von vermeintlicher, vor allem rheinischer Lebensfreude und schwäbischer Bauernschleue in den Reden drangsaliert werden, klangen die Karnevalisten kaum anders als die Nazis, deren Vorstellung von autoritärer Vitalität, antimoderner Erneuerung und chauvinistischem Spott über das Alte von den Faschismusanalysen heutzutage immer noch eher wenig beachtet werden. Und tatsächlich mussten sich die wenigsten Karnevals- und Faschingsvereine gleichschalten lassen. Am Zusammenspiel von volkstümmelnden Traditionen und niederträchtigen Humor fanden die Nazis einige Versatzstücke ihrer Ideologie wieder. Der Kölner Rosenmontagsumzug zum Beispiel entsprach den Erwartungen der neuen Machthaber. Der Zug hat nichts Improvisiertes, Volksfremdes, wie das in den Nachkriegsjahren unter den mannigfachen Einflüssen liberalistisch-marxistischer Strömung der Fall gewesen war. Kein überladener Schmuck, kein verlogener Prunk, sondern urwüchsiger Humor, volkstümlich in der Darstellung, passte er sich ganz natürlich in den Rahmen des Volksfestes ein. So zog jedenfalls der westdeutsche Beobachter am 1. März 1933 eine positive Bilanz. Begeistert, konzertierte das NSDAP-Blatt, der Kölner Karneval war wieder ein echter Volkskarneval und keine Massenfabrikation, keine Konfektionsware aus dem jüdischen Warenhaus. Mit zivilisierter Freude und geistreichem Witz hatte der Fasching und der Karneval auch heute noch nichts zu tun, dann hielte man es mit einem Humor, der auch den gegenwärtigen Wahnsinn nicht nur angemessen kompensiert, sondern ihm ans Leder geht. Dann müsste man schließlich zuallererst über sich selbst lachen. Solange man aber lediglich die Großkupferten in obszönen Gesten verunglimpft, die Heuschrecken zum Abschluss freigibt und sich darauf beschränkt, irgendwelchen Politikern die Krawatten abzuschneiden, solange ist der Karneval nichts anderes als ein weiterer Beitrag zur weiteren Verschärfung des jämmerlichen und stets grinsenden Zeitgeistes.